Wir sind in der Apostelgeschichte dort, wo jetzt die erste Missionsreise angefangen hat. Und wir haben letztes Mal relativ ausführlich angeschaut, wie die Missionsreise angefangen hat. Und dass die Missionsreise nicht zufällig entstanden ist, sondern dass die Missionsreise ganz klar der Hintergrund geht, dass der Heilige Geist gesagt hat, die und die Männer, für die habe ich einen Auftrag. Und der Auftrag ist auch der, und darum schicken sie nicht. Und wir haben davon geredet, in welchem Auftrag dass wir dann rausgehen, in welchem Auftrag dass wir unterwegs sind. Und es ist so, dass jetzt Paulus und der Barnabas mit Johannes Markus vielleicht noch anderen unterwegs waren, durch Zypern gereist sind und dann von Zypern zurück aufs türkische Festland unterwegs waren. Und das ist dort, wo sich die nächste Geschichte, die nächste Situation abspielt, wo sie nach dieser Reise durch Zypern einfach jetzt zurückkommen aufs Festland in dem Sinn und er interessanterweise immer im gleichen Muster vorwärts gehen. Und es ist jetzt so, dass die Situation, die hier sich abspielt, ein bisschen ausführlicher dargelegt ist als in anderen Situationen, wie sie vorgegangen sind, wenn sie in die Synagogen reden. Das ist das Spannende. Paulus wird als Heidenapostel betitelt und gleich ist er zuerst in die Synagoge gegangen. Und jetzt hier ist es ganz ausführlich mal ein bisschen abgebildet, wie sich das nachher abgespielt hat und warum das dann auch weitergegangen ist. Und die Geschichte findet sich in Apostelgeschichte 13 bis 52 und ich werde nicht den ganzen Text lesen, es ist ein relativ langer Text, aber eine gewisse Sache einfach wird die Geschichte erzählen und nachher gewisse Verse daraus nehmen. Am Anfang heisst es aber, Paulus aber und die mit ihm waren, fuhren von Paphos und kamen nach Perge in Pamphylien, Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Das heisst, die sind zusammen unterwegs gewesen. Und schon in einer relativ kurzen Zeit hat Johannes Markus gefunden, ist glaube ich nicht ganz so mein Ding, die Missionsreise. Und ist, oder ich bin noch nicht ganz parat für das, ich denke, das bewusst vor einem Hintergrund, oder später in Rennspiel gekommen. Und ist zurück auf Jerusalem. Und Paulus und der Barnabas und wer auch immer noch dabei war, sind nachher zusammen weitergereist und sind dann dort von Perge auf Antiochia in Pisidien gekommen. Das ist nicht gleich Antiochia, wie wir schon ähnlich hatten vor kurzem. Ein paar Orte so geheißen, und sie dort am Sabbat wie üblich in die Synagoge gegangen. Oder? Und dann heisst es hier, nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen, liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen, so sagt es. Das heisst, in dieser Synagoge war es so, dass dort aus den Propheten und aus dem Gesetz, das heisst aus den fünf Büchern Mose, vorgelesen wurde. Das heisst, die haben dort eigentlich wie jeden Samstag, jeden Sabbat gelesen aus den Rollen, die sie hatten. Und nachher, nachdem sie gelesen haben, das finde ich auch interessant, gehen auch die Vorsteher von der Synagoge auf die Gäste zu. Und das sind ja Gäste, die sind nicht dort ein und aus, normalerweise. Und laden die Gäste ein, etwas zu sagen. Und das finde ich mir noch so interessant, weil ich bin fast überzeugt, dass es nicht nur hier so war, sondern immer so war, dass Paulus und Barnabas und die auf der Missionsreise waren, das erste Mal eine Einladung haben wollen, für das sie etwas dürfen sagen. Sie haben nicht einfach geredet. Sie sind nicht einfach gegangen und haben ihre Meinung und ihre Idee kundgetan, sondern sie haben darauf gewartet, gerade in der Synagoge, nach der Ordnung, die war, ob schon nach meinem Verständnis, da belange ich mich nicht darauf, es so war, dass jeder in der Synagoge nach der Lesung hat etwas teilen dürfen. Es war nicht so, dass dort primär nur gewisse Leute geredet haben, sondern relativ viele Leute haben sich dort äussern. Von dem her, und der Paulus schreibt das ja relativ ausführlich in den Korinther, nachher wieder so gegangen ist, wenn es ordentlich zu und her gegangen wäre. Und sie haben sich dort zuerst, bevor sie sich wirklich einladen, und haben sich einen Platz gegeben. Und ich merke, das ist etwas vom Zentralsten, wenn es darum geht, wie wir Menschen etwas weitergeben wollen. Wenn wir keinen Platz haben, etwas zu sagen und einfach reden, dann kommt es nicht an. Wir können noch so weises Zeug erzählen, wenn wir die Autorität und den Platz nicht zugesprochen bekommen, ist es nichts wert. Und ich habe ja vor zwei Wochen ein bisschen zum Thema Tor geredet, ein bisschen viel zum Thema Tor geredet. Und dort kommt die Thematik auch vor, oder? Wer antwortet, ihr hört, dem ist Torheit und Schande, oder? Auf gut Deutsch, wenn du überhaupt nicht gefragt bist und etwas erzählst, ist noch viel dümmer, oder? Das heisst, wenn wir nicht eine Einladung bekommen, um etwas zu sagen, dann sollen wir still sein. Und ich finde das irgendwie ganz, ganz etwas Wichtiges, wenn wir unser heutiges Leben anschauen, wenn wir bei Menschen Sachen sehen, die nicht stimmen. Und das sehen wir relativ schnell normalerweise. Da sind wir wahnsinnig gut drin. Und Jesus nimmt sehr stark Bezug immer auf das und sagt, ja, lass mal schnell, schau zuerst mal auf die Balken, bevor du den kleinen Splitter aus dem Auge vom anderen ziehst. Das heisst, offensichtlich sind wir Menschen enorm gut in dem, zu sehen, was der andere nicht kann, was der andere falsch macht. Und gerade in diesen Situationen gibt es Menschen, die sich einfach zurechtnehmen und denken, okay, wenn du das falsch machst, dann muss ich dir das jetzt einfach sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Menschen, die das machen, die haben ihre Glaubwürdigkeit und ihre Autorität in meinem Leben relativ schnell verspielt. Mich interessiert nicht mehr, was die sagen. Weil ich ganz genau weiss, ihr Interesse ist primär, mir zu sagen, was ich falsch mache. Und nicht primär, mir aufzuhelfen und weiterzuhelfen. Und darum finde ich es persönlich enorm entscheidend, dass wenn ich etwas jemand anderem sagen will, dass ich weiss, dass ich das Recht habe dazu und dass ich eingeladen worden bin. Und noch dann, habe ich immer seine Angewohnheit gemacht, wenn ich mit jemandem rede, um das Recht geht, sage, du, lass mal schnell, mir ist etwas wichtig geworden, willst du es hören? Darf ich dir sagen? Wenn die Person nein sagt, dann sage ich, okay, gut, also, dann lassen wir es sein. Dann lassen wir es sein und uns nicht anbringen. Wenn die Person ja sagt, dann tun wir es anbringen. Schliesslich geht es uns ja nicht darum, einfach können gross zu erzählen, was wir jetzt gesehen haben und dem anderen etwas können zu korrigieren, sondern die Idee von dem, wo Paulus und Barnabas hatten, ist, ihnen die gute Nachricht zu ihrem Wohl zu bringen. Und das ist etwas, was wir sehr viel in den Briefen von Paulus gesehen, wo er sagt, hey, weißt du was, ich bin nicht gekommen, um irgendetwas zu erzählen, sondern ich bin euch gekommen, damit ich euch helfen kann. Er formuliert das x Varianten immer wieder aus, oder? Und darum hat mir das so einen spannenden Einstieg durch die Situation, dass sie sich richtig einladen lassen. Und nicht einfach aufgestanden sind und mit der Hand gewunken, das hat er dann schon gemacht, und einfach erzählen, oder? Aber tatsächlich, logischerweise, wie der Paulus so ist, wenn er eingeladen wird, dann redet er. Dann erzählt er, dann sagt er auch, was Sache ist. Und ich finde es uninteressant für mich, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, vielleicht auch nicht, das ist ja gleich, anzuschauen, wie er nachher seine Rede aufbaut bei diesen Leuten dort, bei diesen Juden und Judengenossen, die nicht innerhalb von Israel waren. Er steht auf, winkt auf und baut dann seine Rede auf über die Geschichte vom Volk Israel. Und erzählt nachher Gott von Israel, der sie aus Ägypten geführt hat, nachdem er sich stark werden lassen, hat sie 40 Jahre in der Wüste gedreht und so weiter. Und dann sind die Richter gekommen, hat einen Richter gegeben bis zum Samuel, dann haben sie König gewählt und hat einen König gegeben. Der erste König ist verworfen worden, weil er nicht die richtige Haltung hat. Und beim zweiten König sagt er nachher, das ist ein König nach meinem Herz, der David. Und nachher hat er eine Grundlage gelegt, wo er sagt, okay, das ist Geschichte und das kommt aus dem Gesetz. Oder? Was er jetzt erzählt hat, bis zu, kurz zu den Richtern, so, ist alles das, was im Gesetz innen steht, die ganze Geschichte vom Volk Israel bis zu ihrer Befreiung und Eroberung vom Land Kanaan. Oder? Das heisst, er nimmt dort schon das erste Mal Bezug auf das, was gelesen worden ist, in gewissem Mass. Und sagt nachher, und jetzt hat, David, hat der Herr dem David verheißen, dass er ihm ein Nachkommen wird geben, wo für uns alle gekommen ist, für uns alle gestorben ist. Und macht dann eine Brücke auf Jesus. Das heisst, er legt eine Grundlage auf Worte, die sie kennen, die kennen Psalmen, die hat man schon gehabt, und haben aufgrund dessen nachher schlussendlich eine Grundlage gehabt, um zu verstehen, wie er jetzt auf diesen Jesus kommt. Er hat eine Grundlage gehabt, um zu sagen, okay, ich kenne eure Geschichte, ich weiss, wo ihr herkommt, ich weiss, wo ihr herstammt. Und basierend auf dieser Geschichte habe ich für euch eine Verheißung. Und kommt dann auf Jesus zu reden und erzählt ihnen von Jesus und sagt dann Vers 16, ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfrüchtigen, uns ist das Wort des Heils gesandt. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteilsspruch erfüllt. Und ich finde es spannend, dass er nachher Was hat das Wort von den Propheten? Und hier heißt es nach der Lesung vom Gesetz und von den Propheten. Das heisst, er nimmt wirklich Bezug auf das, was gelesen worden ist, und geht nachher von der Geschichte von innen, als Jude oder Judengenossen, zu der Verheißung, die den Juden schlussendlich gegeben ist, in Form von Jesus Christus. Und sagt dann auch spannend, euer Vorfahren, euer ganz kurzen Vorfahren, die haben nicht erkannt, wer Jesus ist. Aber was sie wegen dessen gemacht haben, sie haben die ganzen Prophetien, die über Jesus im Alten Testament geschrieben sind, erfüllt. Oder? Und führt das dann aus. Und ich habe für mich eine ganz interessante Bemerkung dazu gemacht. Ich finde es absolut spektakulär, wie der Herr das Ganze orchestriert hat. Der hat ja genau gewusst, wie das Volk Israel funktioniert. Er weiß ganz genau, wie Menschen funktionieren. Und hat das Ganze so aufgesetzt, dass das Volk, das eigentlich primär die Verheißung hat, zu dem Volk wird, das die Verheißung in Realität umsetzt, obwohl sie es selber nicht annehmen wollen. Sie haben nicht wollen. Die Juden haben es nicht wollen gesehen, dass es Jesus Christus ist. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, als Unschuldigen. Und haben durch das, in dieser ganzen Kreuzesgeschichte, ist ja unglaublich, wie manche Prophetie vom Alten Testament in Erfüllung gegangen ist. Ich habe es nie erzählt, aber es sind Dutzende von Prophetien, die in den letzten Tagen vom Leben Jesus vom Alten Testament erfüllt werden, aufgrund von der Tatsache, dass das Volk Israel nicht hat wollen, Jesus Christus als Herr und Heiland akzeptieren. Sagen, das ist irgendein Gotteslästerer. All die Aussagen am Kreuz, wie er gestorben ist, dass sein Bein gebrochen hat, dass er in ein Grab gelegt wird und wo er gekreuzigt wird, alles das haben sie erfüllt, indem sie nicht daran glauben wollten. Und das zu organisieren, ist für mich hochspektakulär. Wie der Herr das aufsetzen konnte, über die Jahrhunderte, dass es genau so stattfindet nachher, oder? Und sie haben dann gehört, die Juden haben schlussendlich das erfüllt, aber der Herr hat nachher schlussendlich eben seinen Teil dazu getan, gesagt, nach 3 Tagen lassen wir den Laufer stehen. Und bezieht sich nachher innerhalb von kürzester Zeit auf 3 alttestamentliche Bibelstellen, die das belegen. Das heisst, er geht immer wieder auf das zurück, was die Menschen schon kennt haben. Er erzählt nicht irgendetwas, was sie sich nicht damit identifizieren können, sondern er weiss ganz genau, okay, das sind Juden und Judengenossen, die kennen das Gesetz, die kennen Propheten. Also erzählen anhand des Gesetzes der Propheten, um was es wirklich geht. Das heisst, er nimmt sich Zeit und erzählt das ausführlich und sagt, ja, Jesus ist hochgestorben für euch, weiter oder weiter nicht. Oder? Sondern er gibt einen Grundlage, dass sie sich wirklich entscheiden können. Und sagt dann eben, der Jesus ist auferstanden. Und der David sagt selber in einem der Psalmen, darum sagt er auch an anderer Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Das heisst, Jesus Christus ist dann nicht im Grab geblieben, sondern eben auferstanden. Und sagt dann, und er hat sich uns gezeigt, und wir haben ihn gesehen über mehrere Tage, und von dem bezeugen wir jetzt. Das heisst, wir bezeugen all das, was schlussendlich in den Propheten und im Gesetz bereits geschrieben ist. Und dann kommt er eigentlich zu dieser Aussage und sagt nachher, basierend auf dieser David, sagt er, der David selber ist aber gestorben, also redet er von jemand anderem dort, der dort von Jesus Christus eben auferstanden ist, und sagt dann schlussendlich die zentrale Botschaft, das mal aufgrund von einer Geschichte, und sagt, so sei ich nun kundgetan, liebe Brüder, im Vers 38, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird, und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerettet werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Und sagt, hört, da, dort ist die Verheißung, dass wenn ihr Jesus Christus glaubt, dass er euch wird die Sünden vergeben. Dass ihr gerettet werdet, dass ihr ein ewiges Leben bekommt. Und tut dann alles das darlegen. Und es ist auch spannend, dass er dann relativ provokativ weitergeht, seinem eigenen Volk gegenüber, im Vers 40 und 41 folgend, sagt, seht aber nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Und bezieht sich wieder auf das Prophetenbuch und sagt nachher, seht ihr Verrechter und wundert euch, und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, dass ihr nicht glauben werdet, wenn ich es euch jemandem zählt. Oder? Und sagt dann, hört, ich gebe euch die Verheißung, aber der Habakkuk hat geschrieben, wenn ihr den nicht hört, dann ist das, was mit euch passiert. Ihr werdet zunichte werden, weil ihr dem nicht glaubt habt, was gesagt worden ist. Oder? Und hier hört dann seine Rede in dem Sinne für das erste Mal auf. Oder? Das heisst, Er legt die komplette Grundlage, kommt zu der entscheidenden Aussage, wer an Jesus Christus glaubt, dem werden die Sünden vergeben, der bekommt ein ewiges Leben und so weiter und wird gerettet von seiner Geschichte. Und der Sand auf der anderen Seite schaut einfach, dass er nicht zu denen gehört, wie die vom Alten Testament, wo die Propheten schon gesagt haben, die haben nicht gehört, durch das sie sind zunichte geworden. Oder? Die Geschichte hat offensichtlich enorm viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Das heißt in Vers 42, als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Da ist recht das Interesse aufgekommen, dieser Geschichte, die einmal erzählt worden ist, oder? Und dann heisst, die Gemeinde ist auseinandergegangen und hat es Juden gehabt und gottesfürchtige Juden genossen, die dann zum Paulus und Barnabas gingen und wollten weiterschwätzen. Und sie haben einfach ermutigt, bleiben dran, schauen auf das und schauen, dass die Gnade vom Herrn wirklich in Anspruch nimmt, oder? Und dann heißt es im Vers 44, am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Das war offensichtlich ein grosses Interesse da gewesen. Fast die ganze Stadt ist zusammengekommen, wir sind noch nicht ganz so weit, wir warten mal noch ein bisschen drauf. Und hat wollen hören. Und ich habe mir natürlich wie üblich, wie es so ist, in meiner Situation, ja, warum? Warum sind die Leute so interessiert und heute nicht mehr so? Und dann sage ich, okay. Sie haben schon einen Haufen gehört, sie haben einen Haufen andere Sachen, die sie gesehen haben. Ich habe dann gemerkt, okay, ich lasse das jetzt einfach mal, ich schaue einfach jetzt für mich, dass ich mit dem tue, dass das, was ich erzähle, Interesse weckt in den Menschen, weil es Interesse weckt, dann kommen sie wieder. Und ich habe mir dann nicht den Kopf zerbrochen, bin ich bin ein bisschen behangen, in dem Fall bleibst du halt hangen, das ist schon gut so. Und wie üblich, wenn so viel Interesse da ist, und das ist wieder eine klassische Situation, dann gibt es Widerstand. Und da heißt es ganz klar, aber die Juden, die die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagt und lästerten. Oder? Das heisst, die Stadt ist größtenteils zusammengekommen, das Park habe ich ärgert, das passt mir nicht, oder? Was der da erzählt, oder? Und haben einfach angefangen, irgendetwas widersprechen und haben angefangen lästern, oder? Und mir dünkt, wie die zwei Herren parat gewesen wären für das, oder? Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch selbst stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig dieses ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Okay, wenn die nicht hören wollen, dann gehen wir zu den Heiden. Punkt. Und ich habe mir da etwas dazu aufgeschrieben, was ich ganz spannend finde, wo mir ich selber immer ein bisschen überlegen kann. Und die mich länger kennen, wissen, okay, in welcher Rolle befinde ich mich? Bin ich jetzt in der Rudi-Rolle oder in der Heider-Rolle? In welcher Rolle befinde ich mich jetzt? Oder? Wenn das Wort vom Herrn an uns hergetragen wird und uns irgendwie herausfordert, dann ist es unsere Entscheidung, ob wir glauben oder nicht. Und wenn wir aber, und das ist interessant, oder? Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig, am anderen ist gut, da ihr von euch, dass ihr von euch schon und von dem her euch ein eigenes Urteil schon sprechen. Das heisst, wir sprechen uns selber automatisch das Urteil, wenn wir diesen Aussagen, die uns hergetragen werden, kein Glauben schenken wollen. Logisch. Es ist ja so. Wenn mir jemand etwas sagt und ich sage, ich will es nicht glauben, dann habe ich zu dieser Situation mir selber das Urteil gesprochen und habe mir vor jeglicher Korrektur, die meistens nützlich ist, einfach die Türen verschlossen. Wenn ich es nicht glaube. Wenn ich nicht glaube, was der andere mir sagt, der vom Herrn kommt, dann spreche ich mir automatisch selber das Urteil. Und das ist mir schon noch so ein bisschen reingelegt. Okay, wie ist das, wenn mir jemand etwas sagt, wie reagiere ich darauf? Hören ich, wenn mich jemand korrigiert? Hören ich, wenn mir jemand etwas Gutes sagen will? Oder verwirfen ich es? Aber ich darf nicht vergessen, dass wenn ich es verwirfe, dass ich mir automatisch mir selber ein Urteil spreche. Ich mir, niemand anders. Ich mir, indem dass ich dem, was gesagt wird, keinen Glauben schenken. Oder? Und weil sie es verwerfen, übernimmt der Paulus den Auftrag, den er hat. Und er geht zu den Heiden. Er spricht mit den Heiden. Und er untermalt das nachher noch mit der Bibelstelle, mit der mehr, und sagt, okay, ich habe dazu gesandt, das Licht zu unter allen Völkern, unter den Heiden, damit das Heil bis ans Ende der Erde kommt. Oder? Als das die Heiden hörten, wurden sie sehr froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und ich finde das ganz spannende Satz, die Heiden haben das gehört, die haben das mitbekommen. Und ich sage es so, Schweizer, die haben scheiß Freude gehabt. Das nehme ich nicht. Wenn die nicht wollen, ich nehme es. Oder? Und das heisst jetzt hier eine ganz spannende Aussage. Und an der bin ich sofort bleiben hängen, natürlich. Man kann die überlesen, wenn man will. Und sich dieser Problematik nicht stellen. Oder? Aber es ist ein Abschnitt drin, wo ich denke, der gewisse Herausforderungen drin beinhaltet, wo wir uns selber müssen entscheiden, wie wir mit dem umgehen wollen. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das ist so ein interessanter Nachsatz. Ja, bin ich jetzt bestimmt zum ewigen Leben oder nicht? Oder? Und das ist noch so eine interessante Thematik, so ein Bereich, wo ich denke, dass es gut ist, wenn wir noch ein bisschen Licht drauf werfen, um zu schauen, ja, wie sieht das wirklich aus? Wenn ich das so lese, ohne jeglichen Hintergrund, habe ich das Gefühl, ich kann ja gar nicht entscheiden. Entweder bin ich bestimmt dazu oder bin ich nicht bestimmt dazu. Dazu gibt es noch einen Haufen andere Bibelstellen, wo das auch anschauen. Und ich will wirklich einen kleinen kurzen Exkurs zu diesem Thema machen, weil ich überzeugt bin, dass das so für gewisse Leute eine klassische Ausrede oder eine Schwierigkeit kann sein, oder? Römer 8, 29 und 30 heisst Folgendes. Denn die er ausgesehen hatte, hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das heisst, hier steht etwas, die er ausgesehen hat, die er ausgewählt hat, die sollen Geschwister von Jesus Christus werden, als er am ersten und alle anderen hingen nachher. Und wenn er es auserwählt hat, dann sind wir einfach nicht nur auserwählt, sondern sind sogar berufen, sind gerecht gesprochen und werden sogar verherrlicht. Aber hier wird wieder etwas gesprochen von auserwählt, von dem her. Und es gibt im Römer ganz ein Kapitel, wo das ganz ausführlich noch, also sehr ausführlich deklariert und von dem her ein paar Verse lesen, um ein bisschen verwirren, absichtlich, oder? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sprich nicht auch ein Weg zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus dem sie den Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und uns zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn zeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen, die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundte und den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hat, zu seiner Herrlichkeit. Und vorher heisst, ja, wie ist das, kannst du nicht auslesen, das kannst du nicht auslesen? Ich glaube, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, darum hat es nicht so aufgeworfen, wie es da auch angetönt wird. Die Antwort ist klar, du kannst auslesen. Es gibt manche Bibelstellen, die zeigt, dass der Herr für alle Tür offen hat. Oder? Die entscheidende für mich, es gibt noch ein paar dazu, aber die heisst hier, 1. Timotheus 2,4 heisst es, ab Vers 3, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht gewissen, sondern allen Menschen. Oder? Das heisst, jeder Mensch hat Gelegenheit. Ja, aber warum schreibt er das so etwas Komisches? Die, die haben selber gläubig werden, sind gläubig geworden, die anderen nicht. Es ist so, in meiner früheren Phase von meinem Leben als Christ, ist immer so das Thema Prädestination. Also was ist vorherbestimmt und was ist wirklich frei, oder? Ich habe festgestellt, es ist für mich enorm hilfreich, wenn ich das richtige Verständnis zu dieser Thematik habe. Wir haben vorhin gesagt, der Herr hat unglaublich präzise orchestriert, dass der Plan, den er hatte, mit Jesus Christus in die Fülle gegangen ist. Über solche, die nicht haben wollen glauben. Hat er das dafür nicht will. Das heisst, der Herr weiss ganz genau, wie die Menschen entscheiden. Der Herr weiss ganz genau, was wir vorhaben. Und, ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Der Herr tut nicht vorher bestimmen, wer Ja sagt und wer Nein sagt. Aber er tut vorher wissen, wer Ja und wer Nein sagt. Das ist nicht das Gleiche. Weil er weiss, wie wir uns entscheiden, plant er entsprechend. Und darum kann er auch sagen, die vorher bestimmt sind, die sind zum Glauben gekommen, die anderen nicht. Weil ganz genau weiss, die nicht zum Glauben gekommen sind, sind die, die nicht haben wollen. Also sind nur die haben wollen zum Glauben kommen, also sind die vorher bestimmt sind, aufgrund der Tatsache, dass die Entscheidung zum Ja-Sagen braucht, sind gläubig geworden, die anderen nicht. Es klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, der Punkt ist aber folgender. Wenn wir jetzt es gibt zwei Perspektiven. Die eine ist die, ich kann sowieso nicht entscheiden, der Herr wählt einfach aus und fertig, wenn er ausgewählt hat, er ausgewählt. Also wenn er sagen ja oder nein, pff, was spielt es für eine Rolle? Das ist eine absolut ignorante, fatalistische Haltung oder überhaupt nicht. Der Punkt ist der, wenn ich weiss, und wirklich wissen können wir es nicht, wir kennen die Leute sehr gut, darum müssen wir sie reagieren. Oder? Die können wir gut, ganz, wenn wir das machen, dann passiert das. Weil die Person reagiert auf jeden Fall so auf das. Oder? Also können wir es steuern, können wir im Vorfeld schon etwas planen, damit aufgrund ihrer Reaktionsrichtungen rauskommt. Oder? Und der Herr weiss wirklich alles schon im Voraus. Oder? Weil der Herr hat ganz eine andere Zeitvorstellung als wir. Der Herr kann ja Zeit reisen, ganz im Gegensatz zu uns. Oder? Das heisst, er sieht voraus und zurück und weiss und hat ganz komplett Überblick. Oder? Und darum, weil er weiss, wie wir entscheiden, kann er entsprechend planen. Und das ist ein grosser Unterschied, indem dass er sagt, er bestimmt einfach alles, und das ist nicht das, was er will. Der Herr hat ganz klar von Anfang an gesagt, ich will den Mensch als Wesen mit einer Beziehung aus freiem Willen zu mir. Sonst hat er von Anfang an Adam und Eva im Paradies etwas anderes zur Verfügung gestellt. Und zwar eine Situation, die sie gar nicht auslesen können, sondern als Marionette das Leben können laufen mit dem Herrn umeinander tackeln. Das interessiert der Herr aber überhaupt nicht. Der Herr will, dass wir uns bewusst für ihn entscheiden, um mit ihm unterwegs zu sein. Und darum hat Jesus Christus als der, der uns den Zugang gewährt, wieder in die Welt gesetzt. Und gesagt, durch Jesus Christus habe ich einen Weg, um eine richtige Beziehung zu den Menschen zu wählen, die wollen. Und die nicht wollen, die wollen nicht. Punkt. Oder? Und was ich mit denen, die nicht wollen, mache, das ist mein Plan, die brauche ich nämlich auch, für meinen Plan zu verwirklichen. Und hier brauche ich die, die nicht hören wollen, damit das Reich Gottes verbreitet wird, indem sie die, die es erzählt haben, fortjagen. Das hat er alles gewusst. Und das so geplant. Und darum kann man dann auch sagen, okay, weil ich weiss wie, kann ich auch sagen, die sind vorher bestimmt zum Glauben, die sind nicht. Nicht, dass ich bestimmen habe, sie entscheiden. Aber weil ich weiss, wie sie sich entscheiden, kann ich sie so planen. Und wenn wir unseren Gott uns so vorstellen, dann merken wir auch sein Interesse an uns, in der Beziehung, die er will, mit uns. Und nicht einfach als Marionette, die einfach hinterher tackeln, weil gewisse sagen, ich mache das. Und das Ziel ist ja schlussendlich, dass wir aus freien Stücken total selber entscheiden, sagen, ich will die Beziehung zum Herrn. Ich will die Beziehung mit dem Gott, der mich geschaffen hat und ganz genau weiss, wie das Leben funktioniert. Weil interessanterweise habe ich da glaube ich feststellen, okay, der weiss ganz genau, wie es funktioniert. Und wenn ich das lasse, was er sagt, dann klappt es. Und wenn ich nicht höre, dann wird es schwieriger. Oder? Und darum ein etwas dazu, wenn sie ist, dass die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und bestimmt sind übrigens alle, die Ja sagen zum Herrn. Schon wichtig. Da ist also schon eine Bestimmung drin, und zwar in dieser Entscheidung. In dieser Entscheidung, die man schlussendlich mit der Taufe bezeugt. Und das ist der Hintergrund der Taufe. Und ich werde dann ganz am Schluss noch ein paar Sachen zu dieser Taufe sagen, damit alle noch ein Bild haben, warum wir das überhaupt machen. Das vielleicht so ein kleines Exkurs zu dem Thema, was der Nachsatz hier so ein bisschen zu bedeuten hat. Oder? Und dann heisst, und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Oder? Das hat sich richtig einfach verbreiten. Offensichtlich, weil die ganze Stadt zusammenkommt und Interesse hat und die Heiden können das mitnehmen, dann gehen sie Heiden. Also ich weiss nicht, die wirklich eine Entscheidung mit dem Herrn erlebt haben, haben normalerweise, also die meisten haben irgendein Feuer, dann können sie den Leuten einfach erzählen. Mehr oder weniger konstruktiv. Von dem her. Wir haben ja unkonstruktive Beispiele in der Bibel, und darf ich das auch so formulieren. Und es ist interessant, die Juden, die natürlich jetzt verrückt sind, logischerweise, schließlich hat Paulus und Barnabas von sich abgewendet und sind zu den Heiden gegangen, oder? Nein, sie, aber die Juden hetzen die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stiften eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus dem Gebiet. Die Juden haben die gottesfürchtigen Frauen und die angesehenen Männer gewählt. Und ich finde das auch spannend. Und ich sehe das auch heute nach wie vor als eines der grossen Schwierigkeiten, die wir haben, dass wenn etwas Neues daherkommt, das sicher nicht die Heiden. Und sicher auch nicht die Ungläubigen, die sind, die querschlagen und sagen, was ist das für ein Schrecks? Sondern die Frommen. Die den Herr schon kennen. Und aber etwas Neues daherkommt und sagen, ja, der Fuss ist ja Sekte und passt mir gar nicht. Oder? Und das stört, wo nachher für die, die etwas Neues bringen, die Herausforderung ist. Nicht bei denen, die noch nichts wissen. Die, die noch nichts wissen, denen erzählen wir etwas Neues und die können sich entscheiden, das gefällt mir, das will ich oder nein, das will ich nicht. Aber die haben keine Aversion, keine Aggression und nicht irgendeine Meinung, wo sie denken, okay, da muss ich mich zu wehren dagegen. Sondern Sie hören zu und finden es interessant und weiss oder finden es nicht interessant und hören nicht mehr. Und die anderen, die fangen sich einfach wehren dagegen. Und dann kommen wir zu einem ganz anderen interessanten Thema. Was ist unser Auftrag? Sollen wir uns gegen etwas wehren oder sollen wir für etwas anderes einstehen? Aber das lassen wir jetzt weg, das ist ein Teaching an sich selber. Oder? Aber die, die nachher gottesfürchtig waren und einflussreich waren, das ist auch interessant, das heisst sie, oder? Die haben dann dafür geschaut, dass die paar Männer, die da die Unruhe gestiftet haben, wegkommen. Oder? Jetzt, wie ich schon gesagt habe, der Herr weiss, wie er es machen muss, dass das Wort Gottes möglichst schnell verbreitet wird. Wir sehen es hier in der Schweiz auch, was ist, wenn wir nicht in der Situation sind, wo wir wirklich vollgas das Wort Gottes verkündigen. Wir sind total christianisiert in unserem Land und alle haben etwas gehört davon und es wird gemischt. Schon gut, ja, habe ich schon mal gehört, wir sind einfach tolerant und so weiter. Oder? In anderen Ländern, wo es verfolgt wird, das Christentum, da breitet es sich aber dann aus. Wenn ich mir überlebe, wie viele Christen es also vor 50, 60, 70, 80 Jahren in China gegeben und heute gibt, das ist ein bisschen etwas anderes. Das ist nicht nur das China, das ist in manchen anderen Ländern genau gleich. Dort, wo man sich wirklich gegen das Wort Gottes fährt, davon wehren, fährt sich einfach verbreiten. Hier wehrt man sich nicht dagegen. Oder, ja, das ist einfach eine von vielen Möglichkeiten. Oder? Und darum ist hier die ganze Situation interessanterweise auch nicht viel einfacher, als wir gedacht hätten, im Vergleich zu China oder anderen asiatischen oder afrikanischen Ländern. Klar ist es vor der Gründung hier deutlich einfacher als China, aber die Effizienz und der Glaube, der in China herrscht, ist natürlich ein paar Faktoren grösser als hier. Weil eben genau der Herr genau weiss, was er machen muss, für das schlussendlich verbreitet wird. Hier ist mal verbreitet worden, statt dann schlauer und schlaff worden. Darum schreibt er etwas in der Offenbarung zu gewissen Gemeinden im Zusammenhang. Anderen Orten, genau gleich wie hier, weiss er, wenn ich es vertreibe, wenn ich es Lala vertreibe, dann verbreitet es sich. Und so ist es gegangen, die sind dann weitergezogen. Und das Spannende ist, die reagieren nachher auch wieder genau, wie Jesus ihnen ursprünglich gelehrt hat. Sie aber schütteten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Was soll das mit dem Staub von den Füßen schütteln? Jesus selber hat ein paar interessante Sachen dazu gesagt. Jesus hat den Jünger gesagt, wo er sie das erste Mal ausgeschickt hat, das zweite, gesagt, los, macht Folgendes. Wenn ihr in die Städte geht und erzählt, dann geht ihr. Und wenn der Friede zurückkommt zu euch, dann bleibt dort und sonst geht weiter von dem her, oder? Und sagt dann im Vers 14 vom Kapitel 10 aus dem Matthäus-Evangelium, und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören will, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land des Sodomer und Gomorrer wird es erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Das heisst, wenn Propheten vom Herr in eine Stadt hineinkommen und etwas wollen sagen und die Stadt nicht hören wollen, und sie nachher den Staub von den Füßen schütteln und weitergehen, ist das ganz, ganz, ganz schlecht für die Stadt. Weil der Herr schlussendlich in dem Sinne ein Urteil spricht und sagt, die haben nicht gehört, was ich gesagt habe, also wird entsprechend das verurteilen. Und das ist ja so, wenn man nicht hören will, zieht man sich schlussendlich am Urteil, Herr sein Urteil zu. Das ist genau so, wie er sagt, wenn du auch vorher sagst, wenn du nicht hören willst, dann tust du dir selber ein Urteil zuziehen. Mhm. Und so sind sie nachher weitergegangen. Ist aber spannend, weil er heisst, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und vom Heiligen Geist. Das heisst, die haben wir gehört, die hat der Herr dann schon. Das ist ja wichtig. Der Herr ist nie so, er spricht nie ein Pauschalurteil, sondern immer individuell. Wenn aber ein Haufen Individuen in der Stadt sind, die nicht wollen, hat das Konsequenzen für die Stadt. Und da können wir zu den Sprüchen gehen. Die Sprüche stehen extrem viel darüber, wie es in der Stadt geht, in Abhängigkeit vom Alltag, von der Einstellung, vor allem von der Oberen von der Stadt. Also hier, wenn es ein Haufen Leute hat, die es nicht hören, dann ist das für die Stadt nicht unbedingt gut. Aber die, die hören, die müssen wegen dem nicht in ihrem Glauben Mangel leiden. Sondern die werden genau gleich erfüllt von Freude vom Heiligen Geist. So waren die unterwegs gewesen und haben dann dort in dieser Gegend predigt und sind dann weitergegangen. Mir ist einfach in dieser Geschichte zwei Sachen aufgefallen, mit der Paulus hier wirklich basierend auf dem, was die Leute erzählt haben, schon den Eingang zu ihnen sucht. Und wenn sie ihnen nicht hören wollen, dann geht er weiter zu denen, die einen Weg hören. Und klar gibt es Widerstand, das ist immer das Gleiche. Das ist immer das gleiche Spiel. Und das, was mir einfach wichtig geworden ist, für mich persönlich, ist, wenn ich mit jemandem rede, dann nehme ich am liebsten Bezug auf das, was ich schon wissen. auf der Suche von dort eine Brücke zu schlagen. Und wenn ich nicht, wenn ich der bin, der soll hören, höre ich oder spreche ich mir selber zu urteilen, indem ich gar nicht höre, auf das, was mir gesagt wird. Das ist vielleicht so ein paar Gedanken zu dieser relativ ausführlichen Art und Weise, wo beschrieben wird, wie Paulus und Barnabas an einem neuen Ort hergekommen sind und die Synagoge angefangen haben und dann zogen sie zu den Heiden.